Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Der Comedian Thorsten Sträter hat mit Ihnen zu kämpfen, die Schauspielerin Nora Tschirner, die Sängerin Sarah Connor. Alle drei leiden an Depressionen und alle drei haben das öffentlich gemacht. Noch nie wurde so viel über Depressionen geredet und geschrieben, allerdings fehlen dabei oft die Fakten und Hintergrundinformationen und die möchten wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur liefern. Denn seelische Krankheiten nehmen in Deutschland zu, auch bei Jugendlichen und bei Kindern. Mehr als 5 Millionen Menschen erkranken im Laufe eines Jahres an einer depressiven Störung. Woran liegt das? Ist jede Niedergeschlagenheit, jedes Stimmungstief auch gleich eine Depression? Und wie kann man helfen? Darüber reden wir heute mit Dr. Gottfried Maria Barth, Oberarzt und stellvertretender Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen und mit dem Verhaltenstherapeuten Thorsten Pattberg aus Berlin. Schönen guten Morgen zusammen.
Hallo.
Guten Morgen.
Und natürlich möchten wir auch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ins Gespräch kommen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mal in einer seelischen Krise stecken? Wer und was hat Ihnen geholfen, mit psychischen Problemen fertig zu werden? Und welche Fragen haben Sie an unsere Experten? 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Barth, wie ist das bei Ihnen? Wie viele neue Betten mussten Sie für die Klinik in Tübingen ordern? Also wie stark haben seelische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen?
Sie haben enorm zugenommen. Wir haben in den letzten 15 Jahren wir haben jetzt noch welche zugeteilt bekommen, fast verdoppelt. Und leider immer noch lange Wartelisten, im Moment etwa 100 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste, die auf eine Behandlung warten.
Verdoppelt heißt, auf welche Zahl sind Sie da jetzt?
Also wir hatten vor 15 Jahren, vielleicht sogar noch vor 10 Jahren, etwa 32 Betten. Dann haben wir im Moment 42 stationäre und 25 tagesklinische und haben jetzt noch 10 sogenannte Stäbbetten, wo man Behandlung zu Hause machen kann und noch dann 10 weitere stationäre Betten, sodass wir insgesamt dann bei etwa 65 liegen für stationäre plus die Tageskliniken plus eine intensive ambulante Arbeit. Da haben wir auch ein besonderes Ambulanzmodell für Patienten, für AOK-Patienten zum Beispiel, wo wir 5-mal in der Woche anbieten können, Termine anbieten können, nach Hause gehen können. Das ist eine Steigerung, wenn man die Kurve anschauen würde. Das ist eine exponentielle Steigerung in den letzten 15 Jahren.
Und Sie sind da auf vielen Stationen unterwegs, betreuen aber vor allen Dingen die Akutstation?
Ich betreue im Moment jetzt auch alle Stationen, vertrete Akutstationen. Ich habe sehr lange die Akutstation geführt, war dann etwas durch eine längere Krankheit letztes Jahr außer Gefecht gesetzt, durch eine schwierige Krankheit.
Depressionen bekommen.
Nein, das vermuten manche. Nein, ich hatte eine Leukämie und habe Gott sei Dank eine tolle Behandlung hier bekommen. Ohne die würde ich jetzt nicht hier sitzen können. Und schätze deswegen auch die somatische Medizin sehr, weil sie mir das Leben gerettet haben. Übrigens auch mit toller menschlicher Behandlung hier auf diesen Stationen mit Stammzelltransplantation. Ich kann nur davon schwärmen. Es war eine intensive Erfahrung, ein Geschenk. Aber tatsächlich Mitte letzten Jahres habe ich mir selber psychische Hilfe geholt und habe einen bekannten Hypnotherapeuten, bei dem wir auch gerade Ausbildung machen, hypnosystemische Therapie, angerufen, wenn er einen Termin mal frei hat, ob ich nicht kommen kann. Und das war eine sehr, sehr kluge Entscheidung.
Was bedeutet hypnosystemische Therapie? Wird die auch auf Kinder und Jugendliche angewandt?
Ich wende sie selber an, ja. Und hypnosystemische Therapie, also ich muss vielleicht Hypnose haben, manche vielleicht ein schlechtes Bild. Ich bin ja Psychoanalytiker, viel Verhaltenstherapie gemacht, Hypnotherapie. Der Ansatz, der geht sehr nah vom Patienten aus und versucht auf die Ressourcen des Patienten ganz, ganz stark einzugehen. Also da wird gerade nichts von außen implementiert. Und beim Hypnosystemischen, da macht man das so im normalen Gespräch. Und wenn ich beim Therapeuten, beim Reinhold bin, dann reden wir und es ist wirklich sehr nett. Und am Schluss merke ich plötzlich, ob jetzt war ich ja in der Trance, in einer leichten Trance und wache auf. Und das ist deswegen auch sehr, sehr breit und gut einsetzbar. In verschiedensten Kontexten. Und mir hat es geholfen, von einer angstvollen Haltung, die Behandlung könnte doch nicht erfolgreich sein, die ich über ein halbes, dreiviertel Jahr hatte, oder das könnte wiederkommen, zu der Haltung, jeder Tag ist ein Geschenk.
Und bei
so auch dieser Morgen.
Ja, schön. Und bei Kindern und Jugendlichen würde das auch funktionieren, dieser Ansatz?
Da funktioniert das auch. Mhm. Ein Jugendlichen, den ich habe, autistischer Jugendlicher, der redet gar nichts. Aber meine Bedingung war, wenn er zuhört, kann ich mit ihm arbeiten. Und das macht er. Und da arbeiten wir an diesem Hypnosystemischen. Und aktiv wird er beim Therapiehund, wenn der dann immer dabei ist, eigentlich jeden Tag dabei ist, die Tina. Aber die ist bei ihm ganz wichtig, weil da hat er richtig auf und kann sich drum kümmern. Ansonsten, ich habe noch nie ein Wort von ihm gehört, aber er macht die Therapie mit und bin natürlich im Kontakt mit der Mutter und so können wir arbeiten.
Wir werden gleich noch viel und ausführlich über die Ursachen dafür sprechen, dass diese Krankheiten, dass seelische Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen, auch bei Erwachsenen so zugenommen haben. Herr Pattberg, mal niedergeschlagen zu sein oder mal in einem Stimmungstief zu stecken, das ist ja normal. Aber ab wann wird das bedenklich und ab wann würde man von einer Depression sprechen?
Also das ist ja offiziell festgelegt, ne, in DSM und ICD, das sind Diagnosekataloge, die wir haben, da steht das genau aufgeschrieben, da gibt es Symptome, die abgezählt werden. Im DSM ist das zum Beispiel so, dass wenn ich von den neuen Symptomen, die da drin stehen, das sind so Sachen, ne, wie Mutlosigkeit, Freudeverlust, Motivationsverlust, Hoffnungslosigkeit, Schlafschwierigkeiten. Und wenn ich davon mindestens 5 habe, dann rechtfertigt das die Stellung einer Diagnose. Ja, so machen wir Fachleute das. Dazu muss man gleichzeitig sagen, irgendwie diese Grenze ist so ein bisschen willkürlich. Ja, irgendwie, also was passiert an dieser magischen Schwelle vom 4. zum 5. Symptom? Irgendwie, das weiß natürlich niemand. Das ist einfach ja wortwörtlich per Handzeichen abgestimmt worden. Deswegen ist diese Grenze ausgesprochen schwammig. Ja, und so läuft das eben häufig irgendwie darüber, dass wir warten, dass Leute zu uns kommen und das ernst nehmen und sagen, irgendwie so, ich brauche Hilfe. Aufgrund der, na, sagen wir zumindest früher, relativ geringen Akzeptanz für solche Sachen, kommen meistens auch tatsächlich nur Leute, die wirklich keine andere Möglichkeit mehr sehen. Man sagt manchmal so, irgendwie Psychotherapie ist der kontrollierte Notfall.
Welche Rolle spielt denn die Zeit? Also muss ich über einen wirklich langen Zeitraum hinweg diese Symptome aufzeigen, die Sie vorhin beschrieben haben? Also dass das über Monate hinweg geht, dass ich im Stimmungstief bin, dass ich nicht schlafen kann, dass ich antriebslos bin?
Genau, das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. Aktuell gelten 2 Wochen. Das heißt, irgendwie, wenn ich nach 2 Wochen immer noch in diesem Stimmungstief bin, irgendwie so, dann wird es quasi klinisch. Es ist aber ziemlich umstritten, ob das eine gute Lösung ist. 2 Wochen ist kurz. Dadurch fallen natürlich sehr schnell sehr viele Leute in diese Kategorie. Und ob das so hilfreich ist, allen, die über 2 Wochen lang in diesen schlechten Zuständen sind, irgendwie sofort eine Diagnose zu geben, ist umstritten. Das hat sich besonders nochmal gezeigt, als es damals um die sogenannte Trauerklausel ging. Ja,
das ist Ding, die Trauerklausel?
Ja, genau. Das wollte ich jetzt. Genau. Ne, das ist super spannend. Das Ding ist Trauer. Ja, also richtig schwere, schlimme Trauer und Depression lassen sich relativ schwer auseinanderhalten. Und dementsprechend hat man damals schon mal gesagt, wenn jemand gestorben ist, ein naher Angehöriger, dann stellen wir keine Diagnose, weil das ja einfach naheliegend ist, dass man sich schlecht fühlt. Mhm. So, und dann damals, als das erfunden worden ist, 1980, da galt das für ungefähr 1 Jahr. 1 Jahr lang durfte man quasi so schwer traurig sein. Ja, und dann ist das aber in den folgenden Auflagen unserer Diagnosekataloge immer weiter verkürzt worden, sodass es aktuell nur noch 2 Wochen sind. Ja, und man muss sich wirklich fragen, ob das eine gute Idee war, ja, quasi ohne Berücksichtigung des Anlasses zu sagen, jeder, der mehr als 2 Wochen in so einem Trauerzustand ist, ist schon krank.
Das ist ja auch deshalb interessant, weil viele Trauerbegleiter sagen, das kann durchaus auch mal 2 Jahre dauern. Es gibt im Grunde genommen gar keinen Zeitraum, den man festlegen könnte für eine Trauer. Der andere ist nach 2 Wochen fertig, der andere, der nächste braucht Jahre, um darüber hinwegzukommen.
Genau. Ne? Es gab mal irgendwie diese Modelle mit diesen Trauerphasen, die man zu durchlaufen hat, quasi, um in gewisser Weise gesund zu trauern. Davon kommt man immer mehr weg. Es gibt einfach sehr, sehr viele Wege, mit Trauer umzugehen. Das verläuft manchmal auch in verschiedenen Phasen. Dann scheint man drüber weg zu sein, dann kommt alles wieder zurück. Und ich glaube, da wäre so ein Blick auf das Individuum viel hilfreicher als ein Blick in die Diagnosekataloge.
Wenn wir auf die Frauen blicken, dann sehen wir, dass bei denen die Diagnose Depression etwa doppelt so häufig gestellt wird wie bei Männern. Worauf ist das zurückzuführen?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Wir wissen insgesamt, dass Depression ist ein sozial geschichtetes Phänomen. Wir konnten das jetzt unter Corona auch nochmal klar beobachten. Es waren insbesondere diejenigen, die halt schon vorher sozial prekär gelebt haben, die dann auch irgendwann dann in die Diagnosenkriterien alle erfüllt haben. Und wenn man hohes Einkommen hatte, hatte man deutlich weniger Sorgen, als Corona losging. Das zieht sich eigentlich durch. Man kann sagen, alleinerziehende Frauen werden besonders häufig depressiv. Und jetzt kann man, was ich schwierig fände, sagen, die haben alle irgendwie ein defektes Gehirn. Oder man kann sagen, irgendwie die soziale Situation, in der sie leben, macht es schwierig. Ähnliches gilt für Arbeitslose und im Übrigen auch im Kinder- und Jugendbereich. Ja, also zumindest für die ersten Studien, die wir hatten zu Beginn der Pandemie, es waren insbesondere die Kinder aus ärmeren Familien, die eben beengter leben, weniger Ressourcen haben, die dann auffällig wurden.
Seelische Gesundheit, Depressionen erkennen und behandeln. Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir laden Sie ein, uns von Ihren Erfahrungen zu berichten und vor allen Dingen Ihre Fragen zu stellen. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Josef Simon. Schönen guten Morgen, Herr Simon.
Ja, guten Morgen, Josef Simon aus Freiburg. Ich möchte einen Buchtipp geben und das Buch ist von Thomas Pschorr, beschäftigt sich mit Antidepressiva, so ist auch der Titel. Und das Buch ist insofern sehr erhellend, weil Herr Pschorr darin darlegt, dass Antidepressiva nur bei ungefähr 50% der Patienten überhaupt ansprechen. Die Leidensgeschichte von Depressiven ist häufig so, dass man mit einem Medikament startet, dann das nächste bekommt, wenn das nicht wirkt, dann wieder eins. Und das ist doch sehr fragwürdig, wenn nur 50% der Patienten überhaupt ansprechen auf das Medikament. Die Kassenleistungen funktionieren nach dem gleichen Muster. Also man bekommt nur einen Klinikaufenthalt bezahlt, wenn man dann auch Antidepressiva nimmt. Und viele Ärzte und Psychiater und auch Psychologen sind auf dieser Schiene drauf, immer mit Medikamenten zu behandeln. Mhm. Ja, also das möchte ich mal erstmal so einwerfen.
Danke für diesen Einwurf, Herr Simon. Warum haben Sie das Buch empfohlen oder warum haben Sie es gelesen? Sind Sie Fachmann?
Ja, ich war selber betroffen. Ich hatte ein Burnout, wo dann kognitiv gar nichts mehr ging. Und dann begab ich mich in Behandlung und hatte auch stationäre Aufenthalte. Und die Erfahrung war, das ist ein sehr langer Prozess und das geht alles sehr stückchenweise, geht's wieder bergauf. Und meine Erfahrungen waren, dass die Nebenwirkungen der Antidepressiva da waren. Die waren stärker als die positiven Wirkungen, die man eigentlich erreichen wollte. Was man erreicht hat oder was ich erreicht habe, ist eine lange Zeit. Also wenn man 4, 5 Wochen, 6 Wochen Medikament nimmt und das dann 6-mal hintereinander macht, dann kommt man natürlich auch auf eine Zeit, wo die Depression von sich aus auch schon besser werden kann, sodass es gar nicht, die Wirksamkeit gar nicht an den Medikamenten liegt. Ich glaube, der Schlüsselfaktor, das ist meine Erfahrung, ist so die Selbstwirksamkeit, dass man das Zutrauen hat, das Leben wieder meistern zu können, dass man selber etwas gestalten kann. Da kann so ein Antidepressiver vielleicht ein Placebo-Effekt sein, dass es mithilft, den Eindruck zu haben, ja, ich kann etwas tun. Mir wäre es einfach lieb, wenn man mit offenen Karten spielt und nicht Erwartungen hegt in die Wirksamkeit von Medikamenten, die diese dann gar nicht erfüllen, sodass dann neue Enttäuschungen und Frustrationen erzeugt werden.
Thorsten Pattberg, was sollte auf diesen offenen Karten stehen? Also was sollte man über Antidepressiva wissen?
Ganz, ganz viel von dem, was Herr Simon gerade gesagt hat. Ja, ich glaube, wir haben vielleicht ein manchmal etwas verzerrtes Bild über die Wirksamkeit von Antidepressiva. Ich hatte das auch, ja, weil, wie er ja auch sagte, irgendwie tatsächlich auch viele Psychologen denken, irgendwie das ist eine gute Behandlungsmöglichkeit. Ich war damals sehr erstaunt, als ich die Kirsch-Studie gelesen habe, in der kam raus, das war 2008, dass der Unterschied zwischen Antidepressivum und Placebo, ja, also Zuckerpillen, die keine eigene Wirkung haben, gerade mal 2 Punkte auf der sogenannten Hamilton-Skala ist. Ja, die Hamilton-Skala ist eine Skala, auf der wird die Schwere von Depressionen gemessen. Die hat 52 Stufen. Ja, und wenn man da gerade mal 2 Punkte Vorteil generiert durch die Einnahme eines Antidepressivums, ist das verschwindend gering. Ja, das so, als würde man in der Woche 2 mal eine halbe Stunde länger schlafen, das fällt vielen gar nicht auf.
Und deswegen, also haben Sie nicht die Wirkung, die auf der Packungsbeilage steht oder die man ihr nachsagt?
Also sie sind eben nicht dieses Allheilmittel. Irgendwie so, sie wirken schon für viele gut. Irgendwie, und ich glaube, irgendwie da kommt jetzt auch wieder so ein psychologischer Effekt, den Herr Simon auch angesprochen hat, mit rein, irgendwie diese Selbstwirksamkeit. Sie erzeugen natürlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung. Und, ja, muss man auch sagen, sie haben auch einen gewissen pharmakologischen Effekt. Ja, und der Effekt ist, sie schirmen einen so ein bisschen ab. Ja, also das ist inzwischen im Prinzip so die Idee, was tun die eigentlich überhaupt? Sie schaffen so ein bisschen so einen Filter für Leute, die gerade sehr unter Stress stehen und ein bisschen Abstand hätten gerne zu Sachen, sind die für einen kurzen Zeitraum ganz hilfreich. Aber, und dann kommen wir jetzt wieder zum nächsten Punkt, den er auch schon angesprochen hatte, dieser kleine Effekt, ja, den muss man halt gegengewichten mit dem, was möglicherweise an negativen Effekten ist, weil sie haben eben auch Nebenwirkungen. Eine der Nebenwirkungen ist, man kann sie schlecht absetzen. Inzwischen ist es offiziell, es gibt Entzugserscheinungen beim Absetzen von Antidepressiva. Mich würde aber nochmal interessieren, was Herr Simon irgendwie selber erlebt hat.
Ja, also Nebenwirkungen gab es bei mir in verschiedener Art. Manchmal hatte ich den Eindruck, als ob Ameisen durch meine Blutbahnen gehen, also eine innere Unruhe, eine Getriebenheit, die schier nicht auszuhalten ist, war für mich. Ja. Wo ich dann sagte, ich möchte irgendwas tun, egal was, ich möchte dieses Gefühl loswerden. Die Depression ist ja etwas, so deute ich das, die Funktionen werden zurückgefahren. Das ist die große Diskrepanz zwischen Wollen und Können erscheint da. Der Körper zieht einem die Stecker. Und das macht er vielleicht auch aus gutem Grund, dass man sich überanstrengt hat, dass man erschöpft ist, dass man über längere Zeit über seine Grenzen ging. Und dann fährt er das Programm runter und der eigene Willen kommt gar nicht mehr bei. Also Selbstschutzmechanismus ist.
Ja, Herr Barth, helfen Sie uns bitte auch nochmal. Das ist ja jetzt ein wichtiger Punkt, sich diese Depression nochmal ganz genau anzugucken. Wie wird eine Depression diagnostiziert? Also was wird da abgefragt? Was wird da untersucht?
Ja, da wird zum einen sehr viel Befinden abgefragt. Und da gehört dann auch das, was jetzt der Herr Simon beschreibt, der Stecker wird gezogen. Das würden wir dann so als Antriebsmangel, Ermüdbarkeit, vielleicht Interessensverlust und dann noch gedrückte depressive Stimmung. Das sind wirklich Hauptsymptome. Es können aber viele andere Symptome dazugekommen. Mit Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, Appetitstörungen. Es gibt auch depressive Erkrankungen, wo ein erhöhter Antrieb, wo eine Unruhe da ist. Also dieses depressive Bild kann sehr unterschiedlich sein. Extrem wird es, wenn dann Suizidgedanken oder gar Suizidhandlungen dazukommen. Das ist das Problem bei uns in der Psychiatrie. Wir haben mit einzelnen Menschen zu tun. Und keiner dieser Menschen ist gleich wie der andere. Das heißt, das Bild der Depression ist bei jedem dieser Patienten, unserer Patienten, unterschiedlich. Deswegen haben wir auch, wenn wir Antidepressiva verwenden, überlegen wir auch natürlich, welches könnte zu diesem Menschen und seiner Symptomatik passen, weil wir haben beruhigende, wir haben eher aktivierende Antidepressiva. Das muss passen, aber wir wissen nie, und das sage ich auch bei jeder Behandlung, wir wissen nie, wie dieses Medikament bei diesem speziellen Menschen wirkt. Ich kann nicht reinschauen, wir haben keine Tests, ich habe keine Möglichkeit und kann nichts aussagen, ob es wirkt, wie es wirkt, ob die positive Wirkung mögliche Nebenwirkungen übersteigt. Das sind alles Faktoren, die ich nicht weiß. Und da bin ich auch sehr dafür, das offen mit dem Patienten zu bereden.
Ja.
Allerdings in einer Form, und das gehört für mich schon auch dazu, dass ich versuche, zumindest einen Placebo-Effekt mit zu erhaschen, dass es nicht entmutigend wirkt, sondern trotzdem ermutigend und dass sich ein Versuch lohnt möglicherweise.
Und wenn dann die Ameisen kommen, so wie bei Herrn Simon, dann würden Sie, ja, Herr Barth, sagen, lass uns das Medikament absetzen, und zwar machst du das in Zusammenarbeit mit deinem Arzt und du machst das, genau, nicht alleine, also, und machst einfach mal, nimmst die Packung und schmeißt sie weg, sondern das ist immer im Gespräch mit dem Arzt.
Was nötig. Aus meiner Sicht unbedingt dazu gehört, ist ein ganz enger Kontakt zum Patienten, um genau immer abzufragen, welche positiven, welche negativen Wirkungen habe ich, um dann, wenn ich sehe, okay, bei diesem Patienten wirkt, hat dieses Medikament mehr negative oder hat deutliche Nebenwirkungen, um dann daraus Konsequenzen zu ziehen. Entweder, dass die Dosierung vielleicht nicht passt oder es ist das falsche Medikament ist. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß in der Regel nicht, welcher Patient, Herr Battberg hat gesagt, eben diese zwei Punkte auf der Hamilton-Skala. Okay, das sind natürlich Durchschnittswerte. Das heißt, bei manchen Patienten mögen das 10 oder noch mehr Punkte sein, bei anderen ändert sich gar nichts. Auch das weiß ich nicht, wo der Patient dazugehört. Und deswegen funktioniert das Ganze nur mit einer ganz engen Zusammenarbeit mit dem Patienten. Das ist aus meiner Sicht absolut notwendig.
Herr Battberg, Schlussbemerkung zu Josef Simon?
Das ist jetzt ein Riesenthema. Da könnte man noch sehr viel mehr zu sagen. Irgendwie so die Frage, wer profitiert denn überdurchschnittlich? Die ist ja in einer ganz großen Studie jetzt vorletztes Jahr auch nochmal angegangen worden. Der Effekt ist, muss man sagen, bei ungefähr 10-15% derjenigen, die Antidepressiva nehmen, profitieren überdurchschnittlich, also deutlich mehr als ein Placebo.
Leider nur so wenig.
Wir sind ja dazu übergegangen, machen einen sogenannten medikamentenzentrierten Ansatz. Wir gucken welche konkrete Wirkung bzw. Nebenwirkung wäre in deinem Fall hilfreich. Wir sollten wegkommen von dem Gedanken, dass da was ausgeglichen wird. Ja, dass die Medikamente quasi in den Hirnstoffwechsel so eingreifen, dass sie einen Urzustand wiederherstellen. Das ist definitiv nicht so. Sie verändern das Gehirn. Und deswegen gibt es auch, und das finde ich so wichtig, Entzugserscheinungen, die oft, wenn das Medikament abgesetzt wird, mit der Wiederkehr der Depression verwechselt werden. Deswegen ist an der Stelle Aufklärung so unglaublich wichtig. Und deswegen freue ich mich über den Beitrag hier nochmal von Herrn Simon.
Und deshalb werden wir weiter aufklären. Josef Simon, erstmal.
Ich kann vielleicht noch sagen, was mir geholfen hat. Das war einmal eine positive Zugewandtheit, entweder von nahestehenden Personen oder vom Klinikpersonal. Dann Sport, Bewegung, ja, und Struktur.
Und Lesen. Ich danke Ihnen sehr für den Buchtipp. Thomas Shaw, Antidepressiva und wie man sie richtig nehmen sollte, war der Buchtipp von Josef Simon. Herzlichen Dank für diesen Anruf. Bettina Meyer hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Meyer.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist Ihre Erfahrung mit seelischer Gesundheit oder mit Depressionen oder mit seelischen Krankheiten?
Ja, also ich hatte in meinen 20ern, das ist nun jetzt fast 20 Jahre dann auch schon wieder her, hatte ich eine sehr starke Angststörung entwickelt im Studium oder während meines Studiums und daraus auch ein Burnout dann entwickelt. Das war natürlich, gerade wenn man in den 20ern ist und alle Freunde um einen herum mit voller Energie durchs Leben strotzen, sehr schwierig damit umzugehen. Es verlief dann tatsächlich auch so stark, dass ich aus Angst kaum noch das Haus verlassen konnte. Also es war wirklich sehr lebenseinschränkend und ich habe einfach für mich auch damals überhaupt keinen Weg gesehen, da wieder rauszukommen. Und bin dann durch Zufall, durch wirklich einen großen Zufall, durch einen Bekannten an einen Professor geraten, der eigentlich schon in Rente war, aber dann doch noch ein paar Privatpatienten. Ich hatte auch das Glück, dass ich damals noch Privatpatient war. Aber ich denke, dass es da jetzt auch für gesetzliche Patienten natürlich eine gute Hilfe gibt. Das wollte ich jetzt damit nicht irgendwie differenzieren. Mhm. Aber ich bin an einen guten Mann gekommen, der mir geholfen hat, da rauszukommen, und zwar nachhaltig. Das ging zum einen natürlich durch eine Therapie, eine ambulante Therapie. Ich habe auch Antidepressiva genommen, über auch einen relativ langen Zeitraum und die dann ausgeschlichen. Aber was er mir mit auf den Weg gegeben hat, ist vor allem Achtsamkeitstechniken und Atemtechniken. Und darauf hat er immer wieder betont einen ganz, ganz großen Wert gelegt und hat mir die praktisch eingeflößt. Und diese Techniken wende ich bis heute in bestimmten Situationen an. Und diese Techniken helfen mir so stark, durch jegliche Situation im Leben zu kommen. Ob das, also auch wenn ich nur den kleinsten Anflug von Angst in mir spüre, wende ich sie an. Und ich kriege sie in den Griff.
Was machen Sie denn dann, wenn Sie Angst spüren? Also nehmen wir mal so eine Achtsamkeitstechnik oder so.
Ja.
Was machen Sie dann? Also was geht da?
Also atemtechnisch zum Beispiel sind es wirklich, ich atme ganz tief ein, zähle dabei bis 6 und zähle auch wieder runter bis 6, indem ich ausatme. Das ist natürlich in dem Moment, wo dann das Herz anfängt zu rasen und man das Gefühl hat, oh Gott, gleich kriege ich eine Panikattacke oder so, ist das sehr schwierig. Und man atmet praktisch gegen den eigenen Rhythmus an und gegen den eigenen Herzschlag. Aber das muss man durchziehen. Immer wieder bis 5 oder bis 6 zählen, einatmen, bis es nicht mehr geht, und wieder langsam ausatmen. Und dann merkt man, wie der Puls sich langsam beruhigt, wie man selber sich beruhigt. Und wenn man das einmal gelernt hat, dieses Atmen durchzuhalten, gleichmäßig zu behalten, dann kann man sich dann noch zusätzlich darauf konzentrieren, dass man sagt, gute Energie einatmen, schlechte Energie ausatmen, gute Energie. Das sind so Kleinigkeiten. Aber mit einer gewissen Übung, das ist so effektiv.
Und das ist diese
Selbstwirksamkeit.
Das ist die Selbstwirksamkeit, von der Josef Simon, unser Hörer, vorhin gesprochen hat. Herr Barth, welche eigenen Möglichkeiten haben eigentlich Kinder, etwas zu tun und sich zu helfen, mit denen Sie es ja nun in Tübingen tagtäglich zu tun haben? Mhm. Also können die auch genau wie Bettina Meyer einfach mal lernen zu atmen?
Also für Kinder ist es natürlich dadurch, dass diese Selbststeuerung rein biologisch vom Gehirn her noch nicht so ausgebildet ist wie bei Erwachsenen, die sind da ja erst im Wachstum und in der Reifung, ist es natürlich schwieriger, sowas durchzuziehen. Vielleicht besondere, gerade unsere Mädchen mit Anorexie, die würden es hinkriegen, aber sind sie schwierig. Aber tatsächlich arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen auch zum Beispiel auf der Intensivstation bei uns, Patienten, die ich vielleicht bloß einmal sehe, auch mit solchen Techniken im sozusagen leichten hypnotherapeutischen Kontext, dass ich sie da anleite über diese Atmung. Ich finde es toll, was die Frau Meier geschildert hat. Das hat ja, kommt ja sehr auch von Yoga her. Ich habe mein Zusatzstudium damals als Yogalehrer verdient und finanziert. Und deswegen habe ich da ganz offene Ohren. Und dieses Atmen hat tatsächlich tiefgreifende Wirkungen. Und konkret leite ich genau auch Patienten, Patientinnen an, ein Stück auf diesen Atem zu achten. Ich implementiere das so in vielleicht Versuche, dass man leicht rauskommt. Dieses selber üben, da sind unsere Patienten häufig nicht so intensiv bei der Sache. Das muss man dann entscheiden von Patient, Patientin zu Patientin, sind meistens bei Depression tatsächlich Patientinnen. Aber grundsätzlich kann ich das sehr unterstreichen, dass das eine sehr hilfreiche Technik oder verschiedene Techniken gibt es da ja. Und ich kann nur empfehlen, das zu machen und auch weiterzumachen und wünsche Ihnen, dass Sie das auch weiterführen, Frau Meier.
Definitiv, danke.
Herr Pattberg. Mhm.
Ja, auch von mir nochmal irgendwie wirklich toller Erfolg. Irgendwie das ist was man ja auch ein bisschen üben muss, hatten wir ja jetzt schon. Irgendwie das hat bei Frau Meier ja super geklappt. Ist generell so, ne, bei Ängsten oft werden die Symptome durch so eine sogenannte Hyperventilation erzeugt. Ne? Menschen, die Angst haben, atmen mehr ein als aus. Ja? Und dadurch, ne, also man kennt das so aus Horrorfilmen, ne, irgendwie vorhin war in den Nachrichten von Sigourney Weaver die Rede, ne, die spielt das in Alien, ganz, ganz toll, ne, irgendwie wie die quasi in der Ecke sitzt und macht immer dadurch kommt es zu einer Übersäuerung des Blutes und dadurch entstehen diese ganzen Angstsymptome, vor denen man sich dann zu Recht auch fürchtet. Es ist nicht so richtig erklärbar und dadurch verstärkt sich die Angst dann noch. Und genau deswegen ist irgendwie zum Beispiel dieser Teil, den Frau Meier macht, irgendwie mit dem Ausatmen so wichtig, nämlich um genau diesem Effekt dieser Übersäuerung des Blutes entgegenzuwirken, ganz viel Sauerstoff eben auch wieder rauszulassen. Das ist eine sehr gute Technik, irgendwie wenn man mit Panikattacken und Ängsten umgehen will. Wir sagen aber immer noch ergänzend auch noch dazu, wenn das mal nicht klappt, ja, mit den Atemtechniken, ist das auch nicht schlimm, weil, ne, das Ganze ist ein sich selbst regulierendes System. Das heißt, selbst wenn die Angst irgendwann ein Maximum erreicht, wird sie von alleine wieder runtergehen, sodass quasi so ein Fehlschlag bei diesen Atemübungen auch kein Problem ist. Und das finde ich eine ganz hoffnungsvolle Botschaft.
Frau Meier, danke schön für Ihre hoffnungsvolle Botschaft.
Ja. Eine Kleinigkeit zu sagen zu dem letzten, das fand ich gerade sehr interessant, dass wenn das mal nicht klappt, das wurde mir nämlich auch mit auf den Weg gegeben, dass er sagt, wenn Sie darüber nicht hinaus atmen können oder die Situation zu stark ist, dann lassen Sie die Angst doch zu. Was passiert denn dann? Und sich da einmal drauf einzulassen und diesen Punkt ein einziges Mal zu spüren, ich lasse mich jetzt auf diese Angst ein, von wegen, komm doch, gib mir doch die Angst, zeig sie mir doch.
Ja.
Dann passiert auf einmal gar nichts mehr.
Na?
Und das einmal zu spüren, ist fantastisch.
Na? Ich glaube, das muss man mal erlebt haben. Und ich glaube, wenn man das erlebt hat, dann versteht man auch diesen Spruch, ne, geh mit deiner Angst spazieren, dass man die einfach mitnehmen kann, ne, und viele Dinge trotzdem tun kann. Und die Angst verliert dann quasi irgendwann das Interesse an einem.
Genau.
Frau Meier, danke für Ihr Interesse an unserer Sendung. Danke für diesen Anruf. Und wir gehen zu Fritz Delus. Guten Morgen, Herr Delus.
Ja, schönen guten Morgen.
Grüße Sie.
Sie hören mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Ja. Schön. Ja, also ich habe die letzten 25 Jahre drei lange Phasen gehabt mit Depressionen. Die letzte war jetzt, ja, seit einem Jahr bin ich krankgeschrieben, aber die Welle rollte schon 21 auf mich zu. Habe dann Arbeitgeber gewechselt, hat nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Letztendlich bin ich dann letztes Jahr total aus den Latschen gekippt. Also ich habe, als ich die Welle auf mich zurollen merkte, habe ich schon eine Gesundheit, wie heißen sie, eine alternative Methode benutzt. Ich komme jetzt in Heilpraktikerin für Psychotherapie, sehr nett, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, ich bin nicht therapierbar, gruppenmäßig. Gut, dann habe ich den ganzen Schlamassel durch von der Krankenkasse im Prinzip keine Unterstützung. Ich habe einen Therapeuten gesucht, als es gar nichts mehr, dass gar nichts mehr ging. Ja, 60 Leute angerufen, das hat meine Frau schon gemacht. Ich konnte nicht mehr. Ne? Dann habe ich aus Not einen Privattherapeuten genommen, 120 Euro die Stunde. Ja, ich dachte, ich bin am Ende. Ich muss jetzt mit jemand sprechen. So, gut, habe ich 8-mal gemacht, habe das Geld bezahlt bei der Krankenkasse, Widerspruch. Also erstmal Antrag gestellt, das also übernehmen, Widerspruch. Hat alles meine Frau gemacht, ich konnte nichts mehr machen.
Und die Krankenkasse hat es nicht übernommen?
Nee, hat sie nicht übernommen. Mhm. Hat sie nicht übernommen. Mhm. Also es war auch eigentlich eine Frechheit. Also Kassenärztliche Vereinigung, da kriegt man ja diese Sprechstunden. Ne? Da habe ich auch 3-4 die KVN Niedersachsen angerufen. Selbst da im System sagen die, im 100 Kilometer gibt es keinen Therapeuten für sie. Ich sage, können Sie mir das jetzt nachweisen, damit ich es der Kasse schicken kann? Nein, das gibt das System nicht her. Also ich hatte keinen Nachweis dafür. So, bei dem Widerspruch wieder 70 Leute angerufen, als hat alles meine Frau gemacht. Mhm. Letztendlich einen Kassentherapeuten gehabt, der mich dann genommen hat, der hat mich aber nicht erreicht. Bei dem bin ich geblieben aus Not, weil ich wusste, ich finde ja niemand anders. Was soll das? Keine Chance. Ne? Mhm. So, aber ich letztendlich kann mich auf mich verlassen, das ist jetzt die Quintessenz. Ich bin jetzt komplett raus. Ich habe meinen Tai-Chi-Lehrer, bei dem ich Qigong und Tai-Chi jahrelang gemacht habe, einfach aus Not angesprochen, mach mit mir Tai-Chi, ich denke, das könnte was sein für mich. Der hat sich dann bereit erklärt auch, hat kein Geld genommen, ist zu mir nach Hause gekommen, weil allein habe ich nichts hingekriegt, auch keine Atemtechnik, es hat mich alles zur Scheiße genervt. Alle Vorschläge, geh mit der Angst um, lass sie zu, nix, es war wie das Murmeltier grüßt jeden Morgen, wie hieß der Film? Sie wissen, was ich meine.
Täglich, ja, grüßt, ja, das und täglich, ne?
Täglich grüßt das Murmeltier.
Das ist so zermürbend, ja.
Es war grausam. Ich habe erstaunlicherweise gut geschlafen, gefühlt. Aber sobald ich aufstehen musste morgens, ging dieses ganze Zeug los. Ich saß da wie so ein Hase vor mir.
Ja. Was war denn jetzt die Lösung, Herr Delus? Also Tai-Chi haben Sie dann gemacht?
Tai-Chi, das war erstmal ein Punkt. Er hat auch, der macht Akupunktur, Massage nach Prenzler, heißt das. Das hat er gemacht, gemoxt, Energie reingeführt. Er sagt, es ist gerade eine scheiß Jahreszeit, die Tage nehmen ab und so weiter. Mit dem neuen Jahr ging es aufwärts, er hat dann nochmal die Methode gewechselt, vom Moxen her. Dann habe ich auf einmal gedacht, Mensch, du musst Sport machen. Das habe ich immer schon im Leben lang gemacht. Bin hier ins Fitnessstudio von 96 in Hannover. Das war alles sympathisch, die Leute waren gut, das Ambiente war gut, es war nie voll. Da habe ich angefangen, auch im schlimmsten Zustand, das konnte ich machen, meine Tasche packen, dahin gehen. Teilweise bin ich 3-4 Stunden bin ich da geblieben.
Herr Delus, Sie verstehen es sehr gut, Spannungsbögen aufzubauen. Ich werde ganz unruhig. Also was ist denn jetzt die Quintessenz? Sport, Tai-Chi? Sie wirken ja toll, Sie wirken ja total optimistisch. Helfen Sie uns. Sagen Sie uns, was es bei Ihnen gemacht hat.
Ja, ich denke, letztendlich habe ich es alles selber geregelt. Also, dass ich meinen Tai-Chi-Lehrer angesprochen habe, der mittlerweile in Rente ist und viel Zeit hatte für mich und sich extrem um mich gekümmert hat.
Das ist jetzt muss ich hier mal Stopp sagen, Herr Delus, weil Thorsten Pattberg gerade aufgezeigt hat. Ich glaube, das ist wirklich so, Herr Pattberg, dieser Moment, in dem man sagt, warte doch nicht darauf, dass Ärzte von außen dir helfen, dass jemand dich an die Hand nimmt, sondern versuch's erstmal selbst. Nun kann man das ja oft nicht, weil man eben so fertig ist und so zermürbt ist. Wie kommt man an diesen Punkt, dass man sagt, so, jetzt ich werde jetzt aktiv?
Ich habe gar nicht aufgezeigt, ich habe genickt, weil ich so beeindruckt war von dem, was Delus erzählt hat. Also man sieht da auch noch manchmal, ne, wie viel Durchhaltevermögen man auf allen Fronten braucht. Ne? Bei der Hilfesuche, bei der ständigen Suche nach guten Ansätzen für sich selber, die passen, irgendwie bei den Frustrationen, die entsteht, wenn man immer wieder mal wieder zurückfällt. Wie schwierig das sein kann. Ja, irgendwie, und das von daher finde ich irgendwie den Willen von Herrn Delus, den er da bewiesen hat, irgendwie wirklich beeindruckend. Und da sind wir natürlich wieder viele Themen drin. Ne? Wir haben gerade auf dem Land irgendwie relativ wenig Psychotherapieplätze. Dadurch kommt es oft zu so einer unglücklichen Situation. Ich sage ja immer allen, ne, gucken Sie sich mehrere Therapeutinnen an, bevor Sie sich entscheiden. Das ist aufgrund der aktuellen Versorgungslage gar nicht möglich.
Nicht möglich.
Ja, und dann haben wir nämlich genau das, was Herr Delus gerade erzählt hat, dann arbeiten da zwei Leute möglicherweise am Ende miteinander zusammen, die denken, ach, ideal ist das hier nicht. Ne? Mhm. Und es zeigt sich eben, er hat ja jemand gefunden, ne? Wie wichtig das ist, irgendwie, dass man quasi den Eindruck hat, ich bin hier gut aufgehoben. Da ist jemand, der sich wirklich interessiert, der sich einsetzt, mit dem ich das zusammen austüfteln kann, was für mich konkret passt. Ne? Und dann finden die beiden dann irgendwann auch was. Das gibt sogar einen Fachbegriff für, ne? Irgendwie das Behavioral Activation nennen wir das. Irgendwie da wird gemeinsam gesucht, was ist denn für dich wirklich wichtig? Irgendwie, was sind Dinge zum Beispiel, die früher toll für dich funktioniert haben, wo du dich gut gefühlt hast? Und das ist bei Herrn Delus zum Beispiel der Sport gewesen. Und so kann man sich dann Stück für Stück quasi aus diesem Depressionsgeschehen lösen und entwickelt wieder neue Perspektiven.
Herr Delus, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Und ja, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und danke für die Tipps. Herr Barth, woran erkenne ich, ob ich den richtigen Therapeuten gefunden habe? Herr Delus hat ja erzählt, er hat es mit Heilpraktikerinnen versucht und es hat vieles nichts genützt. Wann merke ich Bingo?
Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig, an objektiven Kriterien abzuzählen oder zu erkennen, sondern das ist tatsächlich auch ein Stück inneres Spüren. Und ich finde das sehr beeindruckend, Herr Delius, wie Sie das geschildert haben, dass mit dem Tai-Chi-Lehrer eine Begegnung möglich war, wo Sie sich wirklich gesehen gefühlt haben und wirklich gemeint haben und er Zeit für sich hatte. Und das ist mir ein großes Anliegen bei uns in der Klinik. Ich gehe mit dem Thema auch auf Kongresse, dass wir unsere Kollegen und Therapeuten schulen, dass diese Begegnung mit Patienten möglich wird. Mhm. Für mich ist das ganz zentral in meiner Arbeit. Für mich ist das essentiell, gerade wenn ich auf der Intensivstation beurteilen muss, ist jemand noch suizidal oder nicht, erzählen können die mir alles. Aber nur wenn ich wirklich in eine Begegnung komme, kann ich mit einer etwas größeren Sicherheit spüren, was wirklich los ist mit dem Patienten. Ich bin da sehr von Martin Buber angeleitet, über den ich mal meine Magisterarbeit geschrieben habe. Und das hat mich durch mein ganzes Berufsleben begleitet. Mhm. Also diese Begegnung und dieses und das gehört zu unserer Arbeit.
Erzählen Sie uns bitte noch mal mehr über die Arbeit, Herr Barth. Wir tun gerade so, als hätte jeder Therapieerfahrung. Was passiert in einer Psychotherapie? Wie gehen Sie da vor? Wie sind die ersten Stunden?
Für mich und gerade bei den Jugendlichen ist es ganz entscheidend, dass die spüren, dass ich Interesse an ihnen habe. Mhm. Die werden ja oft von Eltern gebracht, die dann irgendein Anliegen haben. Meine Frau als Hausärztin, die hat gerade das Gegenteil, da werden alte Menschen von den Angehörigen gebracht, die oft dann wollen, dass sie Antidepressivum kriegen, dass sie halt angepasst werden. Die Jugendlichen müssen spüren, dass ich nicht verlängerter Arm der Eltern bin, sondern dass ich sie selber meine. Und da muss ich mir die Zeit nehmen. Manchmal muss ich sie auch überraschen, indem ich sie dann vorwerfe, warum sitzt du denn jetzt überhaupt bei mir? Und dann entschuldigen sie sich, dass sie es gar nicht wollten, sondern die Eltern. Aber dann öffnet es eine Tür für ein Gespräch, wo sie vielleicht ursprünglich gar nicht machen wollten. Also diese Zeit und das wirkliche Interesse. Und dass sie spüren, dass also unsere Patienten auf der Kriseninterventionsstation, die oft notfallmäßig, manchmal mit der Polizei kommen, das sind fast durchweg ganz tolle junge Menschen. Wir haben in unserer Abteilung auch ein Buch veröffentlicht mit Texten.
Vögel im Kopf, ja, ein tolles Buch.
Genau, sie sind informiert, toll. Und ich glaube, das ist sehr eindrücklich, wenn man das liest.
Da erzählen junge Patientinnen und Patienten von ihren seelischen Erkrankungen und von ihren Erfahrungen. Ne?
Genau, genau. Hat ja auch einen großen Erfolg, wir waren ganz überrascht. Und wie gesagt, ich glaube, es ist sehr eindrücklich. Und diese Haltung, dass ich sehe, und was für ein toller Mensch. Und das hören die meistens in der ersten Stunde. Ich darf mir das jetzt nach über 30 Jahren Psychiatererfahrung erlauben, dass ich sage, Mensch, ich merke an jedem tolle Seiten. Und wenn sie das spüren, dass ich das wirklich auch ernst meine, dass ich das auch formuliere, mein wichtigster Satz in der Therapie, den ich mir nie nehmen lassen würde, auf alles andere könnte ich verzichten, aber diesen Satz, dann würde ich meinen Beruf aufgeben, wenn ich den nicht sagen dürfte, ist, du bist ein toller Kerl, du bist ein tolles Mädchen. Aber ich muss es auch sehen, es darf nicht dahergeredet sein. Und wenn sie das spüren, dann bekommen wir dann haben wir in den allermeisten Fällen, kriege ich eine Basis. Mhm. Und irgendwann, ich erfahre da ja viel Tolles, Neues, was die machen, und irgendwann können wir auch zu dem Punkt kommen, sollten wir uns vielleicht überlegen, du zahlst einen hohen Preis für das alles, ob wir diesen Preis reduzieren können.
Sagt Dr. Gottfried Maria Barth, Oberarzt und stellvertretender Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen, der heute mein Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Verhaltenstherapeuten Thorsten Pattberg aus Berlin, dessen zentraler Satz ist, dass er sich einen lebensnahen Depressionsbegriff wünscht und was er damit meint. Denn bis 11 Uhr sprechen wir hier über seelische Gesundheit und über die Frage, wie man Depressionen erkennen und behandeln kann. Sie haben uns vorhin erzählt, Herr Barth, dass es sehr viel mehr Kinder geworden sind, nämlich doppelt so viele wie vorher in Ihrer Klinik. Was ist los mit diesen Kindern? Also woran leiden die vor allen Dingen? Sind das Zwangsstörungen oder sind das Depressionen? Womit kämpfen diese Kinder?
Also doppelt so viel ist schwach ausgedrückt bei den Aufnahmen, von den Aufnahmen gesehen, das sind immer 5 bis 8 Mal so viel. Aber wir müssen dann kürzer behandeln. Woran leiden sie? Ganz starkes Problem ist Depression. Es ist ein ganz großer Anteil an depressiven Mädchen. Auch teilweise Jungen. Jungen tun manchmal ihre seelische Not eher dann über expansives Verhalten, dass sie dann eher aggressiver reagieren, ausleben. Wir hatten dann während und nach der Pandemie auch noch eine ganz hohe Anzahl an essgestörten, vor allem magersüchtigen Mädchen, wo ich annehme, dass das der Versuch war, in dieser Welt und Unsicherheit noch ein Stück Kontrolle zu behalten. Aber insgesamt würde ich sagen, tatsächlich Depression ist ein ganz, ganz vorherrschendes Bild. Und zur Aufnahme kommen ja bei uns junge Patientinnen und Patienten, die wirklich unter ganz starker Depression leiden, sodass stationäre Behandlung notwendig ist oder sogar Notfallbehandlung, Notfallaufnahme notwendig ist. Und das hat uns, wie gesagt, hat in den letzten 10 bis 15 Jahren kontinuierlich zugenommen.
Aber warum? Was sind die Ursachen dafür?
Ja. Genau kann es Ihnen niemand sagen, aber ich glaube, das spielen einige Faktoren mit eine Rolle. Wenn ich das vergleiche, wie Aufwachsen in der heutigen Zeit ist im Vergleich zu meiner Kindheit, dann musste ich sagen, wie leicht hatten wir es denn? Ja, okay, wir hatten Eltern, die nichts kapiert haben, mit denen konnten wir richtig streiten, die sind da auch nicht zusammengebrochen, sondern da konnte man sich zoffen und konnte dann seinen eigenen Lebensweg einschlagen. Heute, wir leben in so einer vielfältigen Welt und die Kinder und Jugendlichen sind mit allem Schlimmen, was es auf der Welt gibt, konfrontiert. Sie sind vernetzt. Diese Vernetzung durch die Medien, die hat viele positive Aspekte, die hat vielen in der Pandemie sehr geholfen, dass sie da nicht vereinsamt sind. Aber über alles informiert zu sein und in einer Medienwelt, wo oft nicht mehr klar ist, was ist wahr, was ist falsch. Ja, da seinen Standpunkt zu entwickeln, dann glaube ich, haben wir heute das ganze Leben der Kinder und Jugendlichen schon von einem Leistungsanspruch durchzogen. Und in unserer Gesellschaft gibt es halt das Primat Wirtschaftsleistung. Das ist ja das Oberste irgendwo. Und das drückt schon auf die Kinder und Jugendlichen. Dann oft instabilere Eltern, die selber nicht recht wissen, wo es lang geht, wo sie sich dran halten sollen. Das alles zusammengenommen macht vulnerabel. Und gerade die, die sich dann besonders viel Gedanken machen, die können auch leicht überfordert werden und dann zusammenbrechen, depressiv zusammenbrechen. Und wir haben das erlebt in der Pandemie. Während den Lockdown-Zeiten haben wir interessanterweise kaum Notaufnahmen gehabt, weil das zwar Vereinzelung war, aber auch Entlastung. Mhm. Als die Normalität wieder anfing, als das alles in der Schule wieder gefordert wurde und so, da sind wir überschwemmt worden mit Notaufnahmen. Und das zeigt, dieser Wahnsinn des normalen Alltags für unsere Kinder, Jugendliche, auch ganz stark in den Schulen, ist eine enorme Belastung und da zerbrechen immer mehr daran.
Frau Wiesendanner ruft uns an aus Fürth. Guten Morgen, Frau Wiesendanner.
Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Sie. Wie sind
Guten Morgen.
Ihre Erfahrungen mit der seelischen Gesundheit oder welche Fragen haben Sie an Thorsten Pattberg und Maria Barth?
Ich habe eigentlich eine Anmerkung. Mhm. Ich bin selber psychisch mehrfach erkrankt, unter anderem unter Depressionen. Ich hatte auch schon schwerste Phasen. Ich bin Medikamenten erfahren, ich bin Psychiatrie erfahren. Und einer meiner Voranrufer hat etwas gesagt, was ich gerne korrigieren möchte, weil ich denke, dass das für jeden Menschen, der psychisch erkrankt ist und in einer Notsituation gerät, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar wurde gesagt, man könne nicht in die Klinik, wenn man keine Medikamente nehme. Und das stimmt einfach nicht. Also ich selber war auch schon ohne Psychopharmaka in der Klinik. Ich habe Menschen dort getroffen, die auch nichts nehmen. Ich habe selber schon in der Klinik den Ärzten gesagt, ich möchte ein Antidepressivum ausschleichen, weil ich es schon lange nehme und nicht mehr profitiere. Das war völlig unproblematisch. Natürlich werden einem in der Klinik auch medikamentöse Therapien angeboten, aber es ist kein zwingender Grund. Und man kann, wenn man psychisch erkrankt ist und sich in einer Notsituation befindet, jederzeit über die Notaufnahme oder über den Arzt in die psychiatrische Klinik rein. Auch man kann sich auch einen Krankenwagen rufen, wenn gar nichts mehr geht, wenn vorne und hinten nichts mehr geht, einen Krankenwagen rufen und sich in die nächstgelegene psychiatrische Klinik bringen lassen, und zwar 24/7. Ja. Und das war mir jetzt ganz, ganz wichtig, weil manchmal kommt es zu Extremsituationen und ich möchte nicht, dass sich irgendjemand, der psychisch erkrankt ist und dem es schlecht geht, abgeschreckt fühlt und sich sagt, oh, ich kann nicht in die Klinik, ich nehme ja gar keine Medikamente.
Danke für die Klarstellung, Frau Wiesendanner. Haben Sie es in der Klinik auch so erlebt, wie Thorsten Pattberg und Gottfried Barth es vorhin beschrieben haben, dass die Gespräche, die persönlichen Gespräche, diese Zweiergespräche, dass die so wichtig sind und dass Sie auch wirklich sich da gut aufgehoben gefühlt haben und dass die richtigen, in Anführungsstrichen, Fragen an Sie gestellt wurden? Wie haben Sie das erlebt?
Also das ist ganz, ganz abhängig von der Qualität der Klinik. Mhm. Ich war in Psychiatrien quer durch die Republik und ich habe da sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also von wirklich höllischen Aufenthalten ohne jedwedes Verständnis für die Erkrankung, für die persönliche Situation, mit ganz üblen Diagnosestellungen dann auch. Aber ich habe auch Kliniken erlebt, die sehr einfühlsam und sehr zugewandt mit mir umgegangen sind und mich durch Gespräche wirklich sehr unterstützt haben. Mhm. Sowohl was das Pflegepersonal anbelangt, die ja auch psychologisch ausgebildet sind, als auch was die zuständigen Psychologen und Ärzte anbelangt.
Herr Pattberg, Sie plädieren ja für einen lebensnahen Depressionsbegriff und Sie ermuntern Menschen, sich zum Beispiel zu fragen, was geht euch durch den Kopf, wenn es euch schlecht geht? Mhm. Wann ist es besser geworden? Wie erklärt ihr euch, wie es zu den Symptomen gekommen ist? Warum wählen Sie diesen Zugang?
Ich glaube, weil wir über viele Jahre irgendwie zu stark auf die biologiezentrierten Ansatz gefahren haben. Ja, wir haben immer gesagt, irgendwie Depressionen, das hat was mit Serotonin-Ungleichgewicht zu tun. Irgendwie, wir wissen inzwischen, dass das überhaupt nicht nachweisbar ist. Mir da als Psychotherapeut natürlich, auch wenn ich das quasi alles in die Biologie verlagere, irgendwie eigener Anteil fehlt, irgendwie, wie kann ich denn mir selber überhaupt noch irgendwie helfen, wenn das alles rein biologisch ist? Deswegen finde ich das so wichtig, dass Menschen ihre Geschichte erzählen. Ne? Und ich finde das auch dieses Projekt, ne? Irgendwie dieses Buchprojekt von Herrn Barth mit den Vögeln im Kopf, ne? Irgendwie, dass da junge Menschen ihre Geschichte erzählen dürfen, unglaublich gut. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu Frau Wiesendanner sagen. Irgendwie, ich finde das ganz, ganz toll, dass sie angerufen hat und das nochmal erzählt hat, weil das ganz wichtig ist. Irgendwie, es ist kein Zwang, ne, Antidepressiva zu nehmen, um für einen Klinikaufenthalt. Ich hatte auch den Herrn Simon hieß er, ne, genau, ein bisschen anders verstanden. Es gibt nämlich durchaus Berichte davon, dass Krankenkassen für andere Leistungen, ja, irgendwie für Reha-Leistungen und für Krankengeld und so, manchmal tatsächlich Antidepressiva verlangen, ja, irgendwie sagen, irgendwie, du musst dich irgendwie behandeln lassen, sonst gibt's das nicht. Da gab es mal einen Artikel im Spiegel auch zu. Was auch richtig ist, ist eben das Antidepressiva auf stationärer Behandlung oft Standard sind. Ja, sie sind keine Pflicht, aber sie werden häufig eben gemacht. Es gab jetzt ein ganz tolles Forschungsprojekt in der Oberberg-Klinik von Professor Reinhard Maas, der ist da sehr engagiert. Der hat gesagt, wir probieren das jetzt mal wirklich aus. Ne? Wir empfehlen keinem mehr die Antidepressiva. Jeder kriegt die haben möchte. Man muss aber nicht. Und gucken mal, wie die Verläufe sind. Und faktisch war es tatsächlich dann am Ende so, ne, dass sich eigentlich kein Unterschied zeigte. Ja, eine Behandlung ist durchaus auch ohne Antidepressiva möglich.
Frau Wiesendanner, danke schön für die Klarstellung. Danke für den Anruf aus Fürth. Jetzt Sie, Herr Barth.
Ja, genau. Also jeder kann auf die Leitlinien Depressionsbehandlung in der Psychiatrie schauen. Webseite awmf.org oder Sie finden es mit Suchmaschinen. Und da ist ganz deutlich, dass Psychotherapie mindestens den gleichen Rang hat wie Psychopharmaka. Und da ist auch sehr detailliert abgehandelt, wie viel Evidenz besteht, ob Psychopharmaka, also Antidepressiva allein wirken, Psychotherapie allein. Häufig ist es eine Kombination. Damit da nicht das Bild entsteht, Psychiatrie gleich Psychopharmaka. Das stimmt so nicht. Jeder Psychiater seit 25 Jahren ist zugleich Psychotherapeut. Das ist in der Facharztausbildung so festgelegt. Also sonst kann man gar nicht Psychiater werden. Und in der Praxis, da muss ich zugeben, sicher, da ist es sicher sehr, sehr unterschiedlich, wie es dann gehandhabt wird. Aber es ist auch ganz klar, dass zum Beispiel Ausschleichen von Antidepressiva mit Psychotherapie erfolgreicher ist, als wenn man es nur so absetzt. Und das ist da sehr detailliert geregelt. Die Psychotherapie spielt eine enorm große Rolle. Und noch zurückgreifend, eine der besten Therapieformen oder eines unserer besten Medikamente ist der Sport, wie wir das schon in der letzten Stunde kurz erwähnt haben. Also da kann auch der einzelne Patient, sofern er es schafft, sofern er so weit in der Lage ist, viel Gutes für sich tun.
Seelische Krankheiten, von denen die sozialen Medien voll sind. Selbstzeugnisse, Online-Tests, Bekenntnisse von Prominenten. Gottfried Barth und Thorsten Pattberg, wie hilfreich ist das eigentlich alles? Herr Barth, wir fangen mal mit Ihnen an.
Naja, da ist Licht und Schatten dabei. Mir fiel dann als erstes ein Beispiel ein vom Fußballtorwart, der sich suizidiert hatte, was man eigentlich ungern öffentlich macht, aber wo die Frau jetzt eine Stiftung gegründet hat, um Depressionsbehandlung zu fördern.
Das war der von Hannover 96, ne? Wie hieß denn der?
Robert Enke.
Dankeschön,
Robert Enke. Der leider Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollte, konnte innerlich. Und die Frau sich jetzt sehr dafür einsetzt, dass das gefördert wird, dass Leute sich trauen. Und das ist der positive Aspekt, dass man lernt, man muss sich nicht verstecken, wenn man in seelischer Not hat. Inwieweit das dann im Einzelfall zum Kokettieren mit dieser Krankheit und sich Leute dann dadurch interessant machen wollen, da kommt natürlich auch ein negativer Effekt unter Umständen rein. Aber jetzt, wenn ich auf unsere Jugendlichen schaue, da würde ich sagen, überwiegt vielleicht das Hilfreiche bei den meisten, dass sie sich eben nicht so verstecken müssen, wie sie es zuvor geglaubt haben.
Herr Pattberg, wie sehen Sie das?
Genauso. Also es gibt Licht und Schatten. Ne? Also der positive Effekt ist irgendwie die Entstigmatisierung im Sinne von, irgendwie man schreibt den Einzelnen weniger Verantwortung und Schuld daran zu, die sich selber im Übrigen auch. Ja, irgendwie deswegen ist das hilfreich, auch zu sehen, irgendwie da gibt es eine sympathische, fitte, also in vielerlei Hinsicht fitte Person, der es ähnlich geht wie mir. Es hat aber halt eben auch Nachteile, ne? Und ich würde jetzt sagen, irgendwie einer der Nachteile ist, irgendwie, es kommt halt auch sehr drauf an, wie. Ja, irgendwie umso biologischer und das Problem beschrieben wird, wie das zu meinem großen Leidwesen auch die Deutsche Depressionshilfe ständig tut, umso pessimistischer sind die Leute im Anschluss, dass sie selber noch was tun können. Ja, irgendwie das kann man nachweisen, ja, wenn man Leuten erzählt, sie haben irgendwie traurige Gene, ja, irgendwie, dass sie selber gar nicht mehr glauben, dass sie ja jemals aus diesem Problem noch rauskommen. Und es kommt noch dazu, man erzeugt manchmal so ein bisschen soziale Distanz absurderweise. Weise, weil wenn das Problem so als unverrückbar beschrieben wird, der Eindruck entsteht, ich kann als Angehöriger sowieso gar nichts mehr machen. Ja, irgendwie. Und das ist natürlich so ein bisschen fatal. Und bei schwereren Störungen kommt dazu noch, dass das auch so ein bisschen Angst macht, wenn da jemand so ein ganz anderes Gehirn hat als ich. Wie ist der dann unberechenbar? Und das auszubalancieren ist extrem schwierig. Irgendwie. Und ich habe deswegen in meinem Buch irgendwie die Depressionsfalle das auch nochmal so geschrieben. Ich möchte wieder so ein bisschen dahin, irgendwie so manche Dinge quasi als lebensnah zu sehen, um die verständlicher zu machen, um die Unsicherheit damit abzubauen.
Fällt in diesem Buch die Depressionsfalle nicht auch das Stichwort Looping-Effekt?
Genau. Ja, und das ist quasi so, ich würde jetzt fast sagen, der heißeste Scheiß aus der Epidemiologie aktuell. Wir haben so ein bisschen das Paradox, die Erkrankungszahlen sind bekanntermaßen ja relativ stabil, außer im Kinder- und Jugendlichenbereich, da gehen sie tatsächlich so ein bisschen hoch. Wir behandeln aber gleichzeitig immer mehr Leute. Und die Frage ist, warum gehen die nicht runter, wenn wir so viele Leute behandeln? Und das eine mögliche Erklärung dafür ist der Looping-Effekt. Und der Looping-Effekt sagt, wenn Menschen anfangen, ja, ihre Probleme nur noch durch die Brille einer Krankheit zu betrachten, dann wird es schwerer. Ja, eben weil eigene Lösungsansätze dann als komplett sinnlos erscheinen und weil es Angst macht. Ja, und die Angst ist natürlich auch nicht für Leute, die gerade sowieso psychisch instabil sind, hilfreich. Und das ist dieser Looping-Effekt.
Also, ich glaube, ja, ich könnte mal als den Unterschied beschreiben, dass jemand sagt, ich habe eine Krankheit, ich habe eine Depression oder ich bin die Depression und sich damit identifiziert. Und wenn diese Identifikation da ist, dann wird Therapie natürlich schwierig. Und ein bisschen ähnlich ist mit dem Biologischen. Das kann Einzelne entlasten, dass nicht die Eltern schuld sind, dass sie nicht selber schuld sind. Aber es kann eben auch diese Festlegung bedeuten und dann eigentlich eine Stigmatisierung. Und dann ist es wieder natürlich ein absolut negativer Effekt. Zumal diese biologischen, und da kann ich Herrn Bartberg auch unterstützen, das sind ja meistens Korrelationen. Ja. Und die Kausalität, die wird meistens rein interpretiert, ist aber so nicht belegt. Da müssen wir noch ganz, ganz viel forschen, um da weiterzukommen.
In Nürnberg wartet Anne König auf uns, aber bevor ich Sie mit ins Gespräch reinnehme, noch die Frage an Sie, Herr Pattberg. Sie geben ja auch den Rat oder sagen, Leute, sagt nicht, ich habe eine Depression, sondern sagt, in dieser Situation fühlte oder fühle ich mich hoffnungslos und leer. Was macht den Unterschied?
Das ist ein großer Unterschied. Dadurch wird quasi ja nochmal klar gemacht, irgendwie, dass das situational, also aus der Situation herauskommt, dass da was passiert. Es verflüssigt das Ganze. Ja, irgendwie, es wird dadurch zugänglicher, es ist verständlicher. Man kann sich darüber im Klaren werden, was ist gerade in meinem Leben los, und man kann dann zum Beispiel alleine oder auch zusammen mit seinem Therapeuten überlegen, was könnte ich anders machen. Und ich glaube, das ist viel hoffnungsvoller, als zu sagen, ich habe eine Depression oder ich bin, ja, wie Herr Bark gerade so schön sagte, die Depression.
So, jetzt Anne König, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde, genau, aus Nürnberg. Ja, ich habe gerade in der Küche gewurstelt und so zugehört und festgestellt, es kam einiges wieder hoch. Bei mir liegt das jetzt schon lang zurück, also bestimmt 25 Jahre. Aber es hat sich nicht viel geändert, also von dem, was diskutiert wird. Und deswegen dachte ich, rufe ich an. Ich war damals eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern und sehr auf mich gestellt und habe einfach auch eine Erschöpfung gehabt nach 3 Jahren. Die waren ständig krank und ja, was man halt so hat. Und es fing bei mir so an mit eigentlich so ganz banal, mit irgendwie, dass ich so dachte, ich habe Sehstörungen beim Autofahren, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich hatte so leichte Ängste, wo ich sonst keine hatte. Und ich habe auch emotional sehr stark überreagiert. Also zum Beispiel Freudentränen, die nicht mehr aufhören und solche Sachen. Also man konnte das aber ganz schlecht einordnen. Ich habe das damals im Funktioniermodus einfach auf die Seite geräumt und gedacht, naja, bist du überlastet und ne, so. Und es wurde aber immer schlimmer. Und es war wie so ein Zug, der so irgendwie sich in Bewegung gesetzt hat und der dann plötzlich so schnell war, dass ich eigentlich fast nicht mehr in der Lage war, das irgendwie aufzuhalten oder zu reagieren. Und für mich ist eben, wenn ich das jetzt so höre, eigentlich so wieder in Erinnerung gekommen, also gerade diese Anfangsphase, bis man begriffen hat, man hat eine Depression und man muss was tun und man setzt sich jetzt auseinander und man nimmt sich diesen Raum auch im Leben. Also das hat man ja auch nicht normalerweise, dass man sich wirklich um etwas kümmern kann außerhalb des Alltags. Und das dieser Prozess ist meiner Meinung nach der schlimmste, weil ich habe zum Beispiel von außen ganz wenig Hilfe erfahren. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie keine netten Menschen um mich herum hätte, sondern weil die Menschen sowas nicht kannten. Und weil ich glaube, dass das größte Problem das ist, dass die meisten Menschen und auch Ärzte und Psychiater wirklich keine Ahnung haben, durch welche Hölle man geht und was man tatsächlich im Einzelnen da erleben kann. Ich habe damals einen Psychiater, den ich auch nett fand, vor dem ich saß, der hat mir irgendwas erzählt. Und man sitzt ja dann da, ist in seinem eigenen, wie in so einer Käseglocke so gefangen. Also man hat diese Grübeleien, es ist alles dunkel, man fühlt sich so, als ob die Welt gleich untergeht. Und da sitzt jemand vor einem, der redet irgendwas, der sah auch noch so gebräunt aus, kam wahrscheinlich vom Tennisspiel, keine Ahnung.
Und ich dachte, vom Golfen, Frau König.
Was redet der? Ich habe dann irgendwie in meiner Wut, was auch nicht schlecht war, gesagt, ich wünsche Ihnen mal 8 Wochen vor meinem Zustand einen Hals. Einfach nur mal so. Und der war natürlich empört und hat sich aufgeregt, aber es ist genau das Problem, diese Brücke zwischen dieser Normalität und diesem, wie man sich normalerweise fühlt, und diesem Depressiven, der so anders plötzlich in so einem anderen Zustand ist und der so beängstigend ist, dass man das nicht mehr vermitteln kann. Ja? Und diese Kommentare von Freunden, von Bekannten, ja, auch von den Müttern, die dann besorgt sind, die dann sagen, mach doch mal Wechselbäder, ja, oder geh doch mal, mein Vater hat gesagt, pack deine Turnschuhe und geh laufen. War zwar nicht schlecht, aber das war das Einzige, was ich so mitgekriegt habe. Und auch beste Freundin, die irgendwie völlig ratlos da saß. Mhm. Und diese Freundin hat 10 Jahre später auch eine Depression bekommen und hat danach zu mir gesagt, Anne, ich weiß jetzt, was du durchgemacht hast. Und es tut mir so leid, dass ich nicht da war, dass ich das gar nicht, ja, ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Und ich hatte dann das große Glück damals, dass mein Schwiegervater, der eigentlich immer so im stillen Hintergrund war, aber ein sehr weiser Mann, der hat irgendwie seine Schwester in Kanada angerufen, die schon sehr älter war, aber die hat ihr ganzes Leben mit Depressionen zu tun gehabt und die hat auch in Kanada Selbsthilfegruppen gegründet und die war sehr aktiv. Und er hat sie gebeten, mich anzurufen regelmäßig und hat auch diese Gespräche bezahlt damals, die waren auch noch sehr teuer. Und die rief mich an und ich werde es nie vergessen. Ich habe Tränen geweint, einfach von dem Gefühl her, jetzt versteht mich endlich jemand.
Ja. Weil es da endlich zu diesem Gespräch gekommen ist, von denen ja Thorsten Padbeck und Herr Barth auch die ganze Zeit schon reden. Also dieses Miteinander sprechen, genau. Das ist so wichtig.
Und sie hat dann gesagt, Anne, ich weiß, wie du dich fühlst. Das war das Allerwichtigste, denn man hat komische Gefühle, man funktioniert eben nicht mehr. Die Gefühle, die Emotionen sind anders. Ja. Man zweifelt eigentlich am allerschlimmsten an sich selber und denkt, ich bin verrückt. Also irgendwas, das wird nie wieder so gehen. Ja. Ja.
Frau König, ich würde gerne Herrn Padbeck zitieren, weil der in seinem Buch genau zu dem, was Sie jetzt sagen, schreibt, Gespräche können uns in Krisenzeiten davon abhalten, in einen Abgrund zu stürzen. Mhm. Wir können im Gespräch was Neues aufbauen und uns dann gemeinsam in das nächste Abenteuer stürzen. Dann muss von Depressionen keine Rede mehr sein. Herr Padbeck, das heißt eigentlich, vergesst alle Antidepressiva, vergiss erstmal die Psychotherapie, fang erstmal mit einem guten Gespräch an und dann guckst du weiter. Das ist jetzt gemein, ne? Ich habe das jetzt sehr eng zusammengefasst.
Ja, das war so Illusion der Alternativen, das mache ich nicht mit.
Illusion der Alternativen.
Also ich glaube irgendwie, ne, das ist ja für viele diese Sprachlosigkeit, die dann irgendwann einsetzt, ne, irgendwie, wenn man sich nicht mehr verständlich machen kann. Ich glaube, das ist extrem bedrückend und beängstigend. Man sagt ja auch, ne, irgendwie Menschen, die Schmerzen haben, brauchen gutes Analgetikum, also Schmerzmittel. Menschen, die psychische Schmerzen haben, brauchen ein verständnisvolles Gegenüber. Ja, und diesen Konsens herzustellen, ist manchmal gar nicht einfach. Ja, irgendwie, beide bemühen sich vielleicht, irgendwie, aber es klappt auch nicht immer. Und deswegen ist es halt irgendwie auch, wäre es halt eben auch so gut, wenn man viele Ansprechmöglichkeiten hätte. Ne? Und das, was jetzt gerade hier Frau König auch nochmal sagte, dass da jemand ist und extra aus Kanada noch kommt und beziehungsweise eben anruft und dafür Geld ausgibt, das kann natürlich in bestimmten Situationen lebensrettend sein. Ja? Im Übrigen, ne, um jetzt wegen der Illusion der Alternativen, ne, wir wissen aus der Forschung, umso besser das Verhältnis zum Behandler, also derjenige, der die Antidepressiva verordnet hat, ist, umso besser wirken sie auch. Das gilt für Antidepressiva und es gilt auch für Placebos. Auch die wirken besser, wenn man sich gut mit dem versteht, der sie einem gegeben hat.
Herr Barth, nun ist Frau König an gebräunte Therapeuten geraten, die ihrer Ansicht nach nicht ganz so viel Ahnung hatten vom Leben und von dem, was Frau König da durchmacht. Die gibt's natürlich. Aber ich möchte jetzt mal eine Lanze für Ihren Berufsstand brechen. Es gibt mit Sicherheit auch sehr viele sehr gute. Wo würden Sie sagen, muss wirklich noch angesetzt werden, um die Ausbildung noch besser zu machen?
Genau, da bemühe ich mich auch gerade, da dran zu arbeiten. Und tatsächlich, ein Punkt ist, und das betrifft jetzt auch die Frau König, wir und meine Kollegen, wir müssen anerkennen, dass wir zwar viel nachdenken über Patienten, viel Wissenschaft und, aber wie der Patient fühlt, das werden wir nie wirklich erfassen. Das hat Thomas Nagel, New Yorker Philosoph, sehr schön beschrieben, diese prinzipielle Unzugänglichkeit. Aber wenn ich das anerkenne, dann gehe ich ja anders mit dem Gegenüber um. Dann höre ich nur viel genauer zu und habe nicht nur meine Gedanken über den anderen, sondern versuche wirklich zu hören, versuche in die Begegnung zu kommen, wie ich das vorher. Das hat Martin Buber so schön beschrieben, diese zwei Denkweisen, ob ich was weiß über den anderen oder ob ich ihm zuhöre, begegne. Das Anderssein. Emmanuel Levinas hat es schön beschrieben, wie der andere anders ist. Und ich empfehle gerade, wir haben ja jetzt vor kurzem den 100. Todestag von Franz Kafka gehabt. Und da empfehle ich, die Verwandlung zu lesen. Und ich glaube, dann kriegt man ein bisschen eine Ahnung, wie sich jemand fühlen kann, wenn er von so einer seelischen Belastung da überrollt und geknechtet wird. Ich glaube, da kann man ein bisschen mitspüren, wie es Patienten geht. Aber diese Offenheit, dass wir nicht glauben, wir Fachleute, wir wissen, was mit dem anderen los ist, sondern dass wir in diesen Kontakt gehen, dass wir gut zuhören. Das hat zwei Effekte, dass wir nichts Falsches über ihn denken und mit ihm machen. Und der Patient wird sich viel besser verstanden und aufgehoben fühlen. Und ich finde das ganz interessant bei der Frau König, dass sie gesagt hat, Anrufe aus Kanada. Mhm. Wir haben ja vorher gesprochen, wie die so eine massive Unterversorgung es da gibt, vor allem in den neuen Bundesländern. Das ist eine völlige Katastrophe, die psychotherapeutische Versorgung dort. Und da arbeiten wir sehr dran, tatsächlich auch mit telemedizinischen Ansätzen als Ergänzung, wo auch Patienten, die sonst einen langen Anfahrtsweg haben, wo bei uns im Kinder- und Jugendalter eigentlich für jede Therapiestunde Eltern einen Tag Urlaub nehmen müssten, dass wir sie mit Videosprechstunde und mit noch ausgefeilteren Methoden, dass wir sie in ihrem Umfeld betreuen können und erleben können. Über Video und noch mit ein paar technischen Sachen auch. Wie sind Sie unter Stress über meine Interventionen? Das ist eine gute Ergänzung. Das wird nicht die Präsenzpsychotherapie abheben. Und ich muss eben, kommt immer, muss genau entscheiden, was geht. Aber es ist eine tolle Ergänzung. Und ich kann Ihnen sagen, in unserem Institut hier in Tübingen, wir machen Hypnose über Video. Und es funktioniert. Da waren wir alle überrascht. Wir mussten es ja machen in Corona und wir machen es weiter. Für Einzelfälle ist das richtig gut und hilfreich und eine tolle Ergänzung.
Frau König, es war gut und hilfreich, dass Sie uns angerufen haben und es war eine tolle Ergänzung. Ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Nürnberg. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer und Herr Barth, Sie wollten noch einen Satz sagen. Danke, Frau König.
Danke.
Und wir sind im Gespräch mit Dr. Gottfried Barth, Oberarzt und stellvertretender Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen und mit dem Verhaltenstherapeuten Thorsten Pattberg aus Berlin und mit Jochen Kraft am Telefon. Guten Morgen, Herr Kraft.
Schönen guten Tag. Ja, ich bin erprobt, was die psychischen Erkrankungen anbelangt. Ich habe sehr viele davon, angefangen mit einer bipolaren Störung. Die wurde mir als 24-Jähriger attestiert in einem viertelstündigen Gespräch mit einem Psychiater, zu dem ich meinen Vater damals mitgenommen hatte. Ich bin heute 58, also schon einiges her. Und der hat das dann aufgeschrieben. Ich wusste das nicht und wusste auch nicht, was das für mich bedeutet. Das hat nämlich sehr große Auswirkungen. Ich sag mal, Sie wollen einen Kredit, Sie möchten mal irgendeine Versicherung haben. Sie werden abgestuft nach unten und bekommen vieles nicht. Und jetzt heute mit 57 habe ich herausgefunden durch einen Zufall, dass ich eigentlich eher ein FAS-Mensch bin, fetales Alkoholsyndrom. Das ist durch einen Zufall rausgekommen.
Das heißt, die Mutter hat getrunken.
Richtig, getrunken. Sie war auch Alkoholikerin. Ja. Genau. Und es gibt auch ein Teilgeständnis. So hat sich das so langsam bei mir auch zusammengesetzt.
Ja.
Dass ich mir das selber, weil die hat es nie so gesagt. Es gibt nur ein kleines Geständnis, wo sie sagt, vor deiner Geburt hat sich dein Vater abgewendet.
Mhm.
Und ich hatte die große Not, in den 60er Jahren hatten Frauen keinerlei Rechte. Ich dachte, ich stehe dann mit zwei kleinen Kindern und auch noch mit einem Ungeborenen unter der Brücke.
Mhm.
Und das hat die Frau enorm. Und sie ist ein Kriegskind. Sie ist von den Nazis zwangsevakuiert worden. Und wer was da passiert ist, weiß ja niemand.
Ja.
Mit vielen Dilemmas in so einer Familie. Also das ist eine sehr große Geschichte. Und ja, jetzt bin ich allerdings natürlich gebrandmarkt, behaupte ich mal, mit dieser Diagnose. Und meine Frage geht dahin, kann man so etwas revidieren nach so einer Zeit, zu sagen, jetzt ist der Herr Kraft eben kein Bipolarer, sondern er ist ja ein Trauma. Ich habe also Schäden, die mich als Kleinkind eben in ein Trauma geführt haben. Das war ein Reflux wahrscheinlich.
Ja. Ihre Frage ist, um die Chance zu bekommen, auch dass die Frage beantwortet wird, Herr Kraft. Ihre Frage ist, kann man eine Diagnose revidieren lassen?
Richtig, oder macht es Sinn? Ich bin ja jetzt auch hin
lassen
und her
Sie,
geworfen.
Ja, genau. Thorsten Padberg oder Herr Gottfried Maria Barth? Herr Padberg, wenn Sie anfangen und dann der Dr. Barth.
Man sagt ja, ne, Diagnosen sollten eigentlich mit Bleistift geschrieben werden, weil umso länger man Menschen kennt, sich immer neue Informationen ergeben und man müsste die eigentlich ausradieren können. Faktisch ist aber jedenfalls, da ist fast ja eher fast so ein bisschen eine rechtliche Frage, glaube ich, kein Mechanismus für vorgesehen. Man sammelt die quasi in seiner Akte, ne, und das werden dann einfach im Laufe der Jahre, wenn man immer wieder Kontakte zum Versorgersystem hat, werden die immer mehr. Und ich finde, das ist ein wirkliches Problem, weil das ja oft eben genau wie jetzt Herr Kraft das gesagt hat, Folgen hat. Ja, irgendwie man kriegt bestimmte Jobs nicht, man kriegt bestimmte Versicherungen nicht. Ich finde, da wird eben was festgeschrieben, was nicht festgeschrieben gehört. Und das ist ein problematischer Aspekt an Diagnosen.
Herr Barth, Ergänzung?
Ja, auf jeden Fall. Es ist leider häufig so, dass immer wieder Diagnosen abgeschrieben werden. Das heißt, die früheren Diagnosen werden einfach übernommen, ohne genau zu prüfen. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, Diagnosen zu revidieren. Ich hatte auch eine Patientin, die hatten wir 2 Jahre stationär behandeln müssen, bis wir es erfolgreich abschließen konnten. Und die dann Jahre später schrieb, bei der Verbeamtung kriegt sie ein Problem, sie kann nicht Beamtin werden. Mhm. Worauf ich hingeschrieben habe, diese Patientin, die war psychisch krank, aber sie ist es nicht mehr. Sie konnte Beamtin werden. Das ist nicht der einzige Fall, wo zum Beispiel bei der die Verbeamtung erst dann mit gewissem Nachdruck von unserer Seite dann geschehen kann.
Mhm.
Also, was sind Diagnosen? Das sind nicht mehr als Krücken, mit denen wir uns helfen wollen, in diesem riesigen Dschungel der menschlichen Vielfältigkeit irgendwie zurechtzufinden. Und wir sprechen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer, dass wir nicht kategorial denken wollen, also es ist jemand depressiv oder ist jemand nicht depressiv, sondern dimensional. Jeder hat depressive Anteile, der andere ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger.
Mhm,
ob man das dann Depression direkt nennt, da ist ja Herr Padberg etwas kritisch, oder mit differenzierten anderen Beschreibungen, das ist ganz toll und das ist eigentlich das Ziel vieler Psychotherapie. Warum? Wenn wir differenziert unser Fühlen beschreiben können, das ist Aktivierung in Hirnteilen, die dann dazu führen, dass tiefes Inneres Beunruhigendes gedämpft wird.
Ja.
Und ich sage immer, diesen Namen finden, und deswegen kann der Begriff Depression gut und schlecht sein, aber das Namen finden, ich sage immer, das ist das Rumpelstilzchen-Prinzip. Das Rumpelstilzchen hat seine böse Kraft verloren, als der Name gefunden wurde.
Herr Kraft.
Und so ein bisschen ist es bei uns.
Ja. Ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet. Bedanke mich für Ihren Anruf und gehe zu der Mail von Klaus Büchner aus Berlin. Er fragt, warum reden Sie fast nur über Antidepressive, aber kaum über Ursachen der Zunahme von Depressionen und über den Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen? Das haben wir getan, würde ich sagen. Das hat vor allen Dingen Dr. Barth getan. Wir haben über die Auflösung familiärer Strukturen gesprochen. Wir haben über das veränderte Freizeitverhalten gesprochen, über die verstärkte Nutzung von Social Media, statt sich zu treffen. Das sind alles Ursachen, Herr Pattberg.
Ja, absolut. Ich glaube, man kann da jetzt noch weitermachen. Ne? Man kann überlegen, wir leben in anderen Strukturen als früher. Wir sind mobiler als früher, ne? Wir kennen mehr Leute, aber gleichzeitig sind die Kontakte auch oberflächlicher geworden. Ja? Man verliert sich schnell aus dem Blick, man hat weniger Verlässlichkeit. Und wenn man so wenig sozial eingebunden ist, wie wir heutzutage leben, irgendwie, dann kommt es halt immer mehr darauf an, dass man selbstständig fit ist, ja, sich von seiner besten Seite zeigt, seine Stärken hervorheben kann. Da gibt es ja auch x Bücher für Selbsthilfebücher und auf sozialen Medien machen das ja auch viele vor, wie man sich in Szene setzt. Und ich glaube, dass dadurch ein unglaublicher Druck darauf auf einzelne Menschen ausgeübt wird, quasi ständig an sich zu arbeiten. Ja, und deswegen haben wir dann auch so, na, ich sag mal, Massenpsychotherapeutinnen wie Stefanie Stahl, die jedem erklären, irgendwie, wie man sich noch ein bisschen besser macht. Und das ist eine Folge dieser nicht mehr selbstverständlichen Beziehungen oder nicht mehr selbstverständlichen Karrieren. Ja, man wechselt ja auch viel mehr den Beruf, als man das früher gemacht hat.
Ja, und Sie sagen, macht die Verbesserung eures Selbst nicht zum Lebensthema. Es geht nicht darum, euch zu reparieren, sondern worum geht's? Was ist die Aufgabe, die man sich im Leben stellen könnte?
Ne, was ich an diesem ganzen Psychologiediskurs manchmal schwierig finde, ist irgendwie, dass man manchmal dazu kommt, dass man sich quasi abarbeitet an der eigenen Gestörtheit, würde ich jetzt mal sagen. Teil davon ist aber einfach, ich würde mal sagen, irgendwie, wenn man ein anderes Thema findet, also sagt irgendwie, was kann ich trotz oder mit meinen Depressionen tun, dann entwickelt sich ein neues Lebensthema und es macht dann die Beschäftigung mit dem eigenen Inneren zum Nebenschauplatz. Mhm. Ja, das ist schwierig zugegebenermaßen. Ja, irgendwie das kann lange dauern, bis man das Richtige gefunden hat. Aber es ist was Lebensnaheres, um das nochmal zu sagen. Ne? Und es ist was, womit ich auch mich in Zukunft vielleicht gerne beschäftigen kann und nicht mit einer ewigen Beschäftigung mit damit, was ist eigentlich eine Depression.
Ja. Jürgen Probst wartet am Telefon. Guten Morgen, Herr Probst.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich an der Sendung teilnehmen darf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin selbst Betroffener und muss mich erstmal bei Herrn Pattberg bedanken. Also ich finde das phänomenal, was der zur Sendung beiträgt, weil ich sehe, als Leidgeprüfter, dass zurzeit gerade ein Paradigmenwechsel stattfindet. Mein Anliegen ist eigentlich, auf zwei Hörerbeiträge zu reagieren. Und zwar die eine Dame, die sagte, dass man ohne Antidepressiva nicht in die Klinik kommt. Die hat dann etwas anderes gesagt, und zwar, dass sie in mehreren Psychiatrien dieses Landes war. Da frage ich mich, wie ist sie da hingekommen, weil ich war hier in einer Psychiatrie und da gibt's die regionale Zuweisung. Das heißt, wenn ich jetzt, mir geht's immer noch nicht gut und ich klopfe jetzt an deren Pforte, ich muss da hingehen, obwohl ich da schon schlecht behandelt worden bin. Und das wäre für mich ein Thema, an wen wende ich mich eigentlich, wenn ich ja durch Behandlung retraumatisiert werde, wenn ich dadurch immer mehr in meine Krankheit zurückfalle als rauskomme, also in dem Hilfesystem keine Hilfe bekomme. Und
Frage 1, ich schreibe einfach mal mit, Herr Probst, damit wir die auch noch beantworten können.
Bei mir liegen halt massive Traumatisierungen vor, die auch in Kliniken retraumatisiert sind und ich werde da wirklich völlig allein gelassen. Also weder die Krankenkasse hilft an. Ich gebe nur ein Zitat, dass Sie wissen, worum es geht. Ja, dann höre ich auch auf.
Ja, ich fände es schön, wenn Sie dann auch noch eine Antwort auf Ihre Frage bekommen. Das ist ja wichtig für Sie.
Ja, genau. Also ein Zitat, es wird ja immer angepriesen, wenn gar nichts mehr hilft, ruft die Telefonseelsorge an. Ja, das habe ich gemacht. Da hat ein Herr bei der Telefonseelsorge zu mir gesagt, also ich war massiv depressiv, mir ging es richtig schlecht, sonst hätte ich den ja nicht angerufen, ich sei ein Waschlappen. Und dann, ja, das nur als Zitat, was mache ich mit solchen Aussagen, wenn es mir sowieso schon bescheiden geht und ich dann so behandelt werde. Und das war kein Einzelfall. Gut, jetzt höre ich auf.
Telefonseelsorge ist, finde ich, eine fantastische Einrichtung. Das tut mir jetzt einfach mal richtig leid, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben mit der Telefonseelsorge, weil die für viele Menschen wirklich segensreich ist. Ja. Herr Barth, an wen wendet man sich, wenn man keine Hilfe bekommt? Also wenn man traumatisiert ist durch die angebliche Hilfe, die man erwartet hat und man sitzt da und es geht nicht weiter.
Also was angesprochen wurde, diese regionale Zuständigkeit, die gibt es tatsächlich für Notfälle. Für Aufnahmen zur Behandlung in der Regel nicht. Und da gibt es auch viele Kliniken, die da gar kein direktes Zuständigkeitsgebiet haben. Wenn es einem akut schlecht geht, okay, da ist natürlich ganz stark diese regional zuständige Klinik erster Ansprechpartner. Ansonsten gibt es Beratungsstellen. Ansonsten, wenn man sucht, wäre auch noch eine Möglichkeit, sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu erkundigen, was für Optionen es noch gibt. Allerdings muss man sagen, das ist dann schon ein bisschen ein Dschungel, in dem man sich, gerade wenn es einem so schlecht geht, unter Umständen schlecht zurechtfindet. Wir haben bei bestimmten Themen, haben wir extra so Koordinierungsstellen eingerichtet, Thema Autismus, wo dann alles Wissen, alle Möglichkeiten gebündelt werden, wo man an einem Ort alle Infos bekommen kann. Aber das haben wir nicht flächendeckend für alle psychische Belastungen, seelischen Belastungen. Also von dem her ist es tatsächlich so, die örtliche Klinik ist für Notfälle der erste Ansprechpartner. Mhm. Aber es gibt, wenn man dann ein bisschen länger denkt, natürlich viele Kliniken, wo es dann keine regionale Beschränkung gibt.
Herr Pattberg?
Ja, also kann mich da nur anschließen. Ne? Ich finde das auch immer, manchmal passieren wirklich furchtbare Dinge. Wir hatten damals, als wir hier im Deutschlandfunk Kultur den Podcast Therapieland gemacht hatten, da hatten wir auch einen Fall, die ging zu ihrer Therapeutin und das erste oder eine der ersten die Dinge, die sie ihr gesagt hat, war, sie haben so einen Triebtäterblick. Ja, und man sich wirklich fragt, was soll das denn jetzt bitte bringen? Ja, ich habe damals so spekuliert, das kommt dann manchmal einfach auch aus eigener Unsicherheit der Berater, ja, die einfach sich überfordert fühlen in dem Moment und dann sehr wenig hilfreiche Dinge sagen. Neben den ganzen richtigen Dingen, die Herr Bartsch schon gesagt hat, kann ich jetzt leider nur was sehr Allgemeines sagen, irgendwie so, also nicht aufgeben. Ja? Das sind in meiner Erfahrung nach eher Ausnahmefälle. Dann einfach nochmal bei der Telefonberatung anrufen und hoffen, dass man an jemand anderen gerät. Ich würde doch sehr für meinen Berufsstand und auch den der Psychiaterinnen hoffen, dass sie das in aller Regel besser machen.
Herr Probst, vielen Dank und wir drücken die Daumen, dass Sie Hilfe finden.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch ein Weg in der zuständigen Klinik, ohne Vorwürfe, versuchen verständlich zu machen, dass es schwerfällt, sich in dieser Klinik einzulassen. Und ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass diese Kollegen dann in einer anderen Klinik anrufen. Das wäre auch im Akutfall der Weg, wo man vielleicht in eine andere Klinik kommen kann.
Herr Probst, danke schön für Ihren Anruf. Schlussbemerkung nochmal von Herrn Pattberg. Ich hänge bei ihr bei Ihnen an Ihrem Satz, dass Sie sagen, man muss eine Depression wieder als Reaktion auf etwas verstehen. Und Sie haben uns ja erklärt, wie wichtig das ist, dass die Menschen ihre Geschichte erzählen. Was bedeutet es für die Patienten und die Behandlung, wenn man die Depression wieder als Reaktion auf etwas versteht?
Ja, ich habe das im Buch so ausführlich beschrieben, weil das früher ja generell so gesehen worden ist. Im Übrigen sehen bis heute große Teile der Bevölkerung das so. Ja, wenn man fragt, ne, irgendwie dann sagen viele, ne, das passiert, wenn man einen Arbeitsplatz verliert, wenn man seinen Partner verliert, wenn jemand stirbt, der einem nahesteht. Und ich finde, ne, das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen den Schrecken, ja, einfach nochmal zu sagen, irgendwie ist es letzten Endes erstmal eine natürliche Reaktion, ja, zu verzweifeln in solchen Momenten und sich wirklich, wirklich schlecht zu fühlen. Wenn das, ja, nicht als Reaktion mehr verstanden wird. Irgendwie das hatte damals Gründe, irgendwie, weil die in der Psychiatrie Schwierigkeiten hatten mit der richtigen Diagnosestellung. Da haben gesagt, ach, dann lassen wir das mit den Reaktionen mal weg. Das ist so komplex, das kann man so schlecht beschreiben. Dann kriegt das so was Erschreckendes, als wäre das so ein Ding, das plötzlich so in einem aufploppt. Ja, irgendwie wie so ein Dämon, der einen besessen hat und gegen den man sich dann eben nur noch medikamentös wehren kann. Und ich glaube, das macht uns hilflos und dann gibt es nichts mehr zu erzählen. Also jedenfalls nichts besonders Spannendes, glaube ich, irgendwie außer diesem, ich habe jetzt auch dieses Ding. Und ich finde, unser Berufsstand lebt ja sehr vom Sprechen und vom sich gegenseitig Geschichten erzählen. Und ich finde, es gibt so schöne Geschichten, die man erzählen kann, irgendwie Besserungsgeschichten, Fortschrittsgeschichten. Und die sind viel wichtiger.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie viel gesprochen haben heute bei Deutschlandfunk Kultur, Thorsten Pattberg. Und wer Sie lieber lesend erfahren möchte, dem sei Ihr Buch Die Depressionsfalle ans Herz gelegt. Ganz herzlichen Dank auch natürlich an Dr. Gottfried Maria Barth, dem Oberarzt und stellvertretenden Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie genau. In Tübingen. Vögel im Kopf ist Ihr Buch, auf das ich gerne noch am Schluss hinweisen würde, Herr Barth. Und ich danke natürlich allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Herr Barth, Ihr Schlusswort?
Ja, genau. Anschließend an Herrn Pattberg. Weg von diesem Selbstoptimierungszwang in unserer Gesellschaft zu einem wohlwollenden Umgang mit sich selber. Egal, wo die Depression herkommt, manchmal kann man keine Ursachen finden, aber der wohlwollende Annehmen sich selber ist eine gute Grundlage. Und die Geschichten, die Herr Pattberg erwähnt hat, ich erzähle fast allen Patienten Geschichten, ja. In denen positive Lösungen, in denen Selbstwert eine Rolle spielt und über die Geschichten sich das vielleicht etwas in ihrem Denken und Fühlen verankern kann.
Danke Ihnen und Ihnen allen ein schönes Wochenende.